Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, der Podcast. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle, die hier wieder reinhören, zu einer neuen Runde, zu einem neuen Gespräch rund um Organisationen, die sich in der Gesellschaft engagieren und Personen, die das Gleiche tun, die hinter diesen Organisationen stehen, um ein wenig die Hintergründe zu erfragen, die Motivationen zu erfragen. Ein Projekt der Aktion Mensch, was jetzt in seine 7. Ausgabe geht und wir hoffen, dass wir hier noch lange weitersenden. Heute geht es um den Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen e.V. oder kurz BVKM. Und dazu begrüße ich Herrn Norbert Müller-Fehring. Schönen guten Tag. Willkommen bei Die Gesellschafter.
Guten Tag.
Was ist denn Ihre Position in dem Verband? Vielleicht beschreiben Sie es mal selber kurz.
Ja, also ich bin Geschäftsführer des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte, jetzt mittlerweile seit 22 Jahren. Ich bin von Beruf aus Sozialarbeiter, habe meine berufliche Laufbahn zunächst begonnen in der öffentlichen Verwaltung, bin dann zu einem freien Träger gegangen, zum Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und wollte von da aus mich dann weiter spezialisieren und bin dann zur Behindertenhilfe gekommen, mit der ich vorher auch schon zu tun hatte und seit 1986 beim Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte als Geschäftsführer.
Mhm. Der Paritätische Wohlfahrtsverband war ja hier auch vor zwei Sendungen zu Gast. Aber was mich interessieren würde, Sie haben gesagt, Sie haben begonnen als Sozialarbeiter. Wie kommt man denn dazu, so einen Berufsweg einzuschlagen?
Naja, wenn man nicht Pastor wird, dann muss man halt Sozialarbeiter werden, wenn man das Gefühl hat, man müsste Menschen retten. Und da irgendwann die Mädchen dazwischen gekommen sind, blieb dann nur der Sozialarbeiter. Mhm. Nein, das war eigentlich für mich eigentlich immer klar, dass ich diesen Beruf ergreifen wollte. Ich habe eine Pfadfinderkarriere hinter mich gebracht, als Jugendleiter gearbeitet und da war der Weg sozusagen konsequent vorgezeichnet hin in diese Richtung, weil ich zunächst auch glaubte, ich könnte mit Zahlen nicht umgehen, also kam die Sparkasse nicht in Frage oder irgendwas, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und die rechte und die linke Hand wollten auch nicht so, wie ich wollte, zumindest dachte ich das und dann blieb da nur der Sozialarbeiter, aber das habe ich gern gemacht und hinterher habe ich dann festgestellt, dass ich mit Zahlen doch sehr gut kann. Und so wie jeder Sozialarbeiter auch irgendwas mit Holz wunderbar machen kann. Und so war das bei mir auch.
Hm. Sozialarbeiter ist ja so ein, ist ja auch so ein Gummiwort, wo man immer nicht so genau weiß, was eigentlich so dahinter steckt. Was muss man sich denn eigentlich für ein Bild machen von einem Sozialarbeiter, der heute sich engagiert?
Naja, das ist ja sehr vielfältig. Also das Berufsfeld beginnt bei dem Funktionär in irgendeiner Organisation, so wie die Aufgabe, die ich jetzt ausfülle, bis hin zu Menschen, die, ich will mal sagen, an der Front des sozialen Elends ihre Arbeit tun, auf der Straße als Streetworker, in dem allgemeinen sozialen Dienst mit Familien umgehen, die Probleme haben, ihren Alltag zu organisieren und die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder. Da wirken ja Sozialarbeiter, Sozialpädagogen unterstützend tätig. Also das Spektrum ist riesig groß. Die Behindertenhilfe deckt einen ganz großen Teil ab als Berufsfeld für Sozialarbeiter. Das können Einrichtungsleiter sein, das können Menschen sein, die in der unmittelbaren Arbeit mit behinderten Menschen in der Betreuung arbeiten. Also das ist ein ganz buntes Bild. Also eine einheitliche berufliche Ausrichtung ist nicht auszumachen.
Das haben Sie gesagt, die Menschen retten. Klingt natürlich auch erstmal sehr allgemein. Was treibt einen an? Also was bringt einen dazu? Ich meine, war es jetzt bei Ihnen irgendwie so ein frühes Erlebnis, dass es irgendwie so eine Einsicht war? Oder ist es, dass Sie dort auf eine Art und Weise eine Bezahlung im übertragenen Sinne erhalten haben, die Sie jetzt so in einem anderen Berufsfeld nicht sehen konnten?
Nein, also meine ursprüngliche Motivation war eher auch eine politische. Also ich bin sozusagen nach 68er Generation und bin natürlich durch diese Zeit sehr stark geprägt. Und ich habe, wenn ich das mal so zugespitzt sagen kann, Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen gelernt.
Was sind das für Bedingungen?
Naja, also dass Sozialarbeit praktisch der Reparaturbetrieb ist für eine Gesellschaft, die eigentlich inhumane Lebensverhältnisse produziert, und dass Sozialarbeit dafür da ist oder dazu dient, diese Lebensbedingungen erträglich zu machen, reibungslos den Ablauf der Gesellschaft zu organisieren. Das ist sozusagen das Bild von Sozialarbeit oder die Aufgabenstellung eben unter diesen kapitalistischen Produktionsbedingungen, die eben Anfang der 70er waren das die Themen, ja, mit denen wir uns in der Ausbildung auseinandergesetzt haben. Die Wirklichkeit, der berühmte Praxisschock, den man dann erlebt, wenn man im allgemeinen sozialen Dienst eines Jugendamtes arbeitet und dort Jugendgerichtshilfe macht, Regelung der elterlichen Fürsorge, der elterlichen Sorge, Fürsorgeerziehung, Heimerziehung zu gestalten hat, der sieht dann zum Teil sehr anders aus als das, was man so an Vorstellungen von gesellschaftlichen Bedingungen und auch Veränderungen, die in der Gesellschaft möglich und nötig sind, man so im Studium entwickelt hat. Aber ich bin dem Gedanken eigentlich immer treu geblieben, mit dazu beizutragen, dass man auch Veränderungen durchsetzen kann. Also ich habe mich schon im Studium sehr dafür interessiert, wie sich Menschen selber organisieren können und für sich und für andere Lebensbedingungen verändern können. Also ich habe mich in meinem Studium konzentriert auf Stadtteilarbeit in Sanierungsgebieten und Neubaugebieten, wie dort die Menschen selber ihre Dinge in die Hand nehmen können. Und irgendwo ist, wenn ich diese Linie weiter verfolge, eigentlich auch der Weg, den ich in diesen Verband genommen habe, eigentlich ein recht konsequenter. Also auch hier geht es eigentlich darum, dass Menschen die Dinge selber in die Hand nehmen und versuchen, ihre Situation zu verändern. So ist dieser Verband entstanden und so arbeitet er auch eigentlich heute noch.
Bevor wir vielleicht auf den Verband kommen, würde ich gerne nochmal in dem Bereich bleiben. Sie meinen, Sie haben in Sanierungsgebieten gearbeitet und das wahrscheinlich jetzt sozusagen sowohl konkret als auch im übertragenen Sinne sozusagen die Gesellschaft, die sich ja selber sozusagen sanierungsbedürftig zeigt, und dann ist man da mit seinem eigenen Handwerk und versucht das Beste. Wird denn dieser Wunsch, irgendwas positiv zu beeinflussen, von den Leuten, um die es letzten Endes geht, auch dann auch immer so angenommen?
Ja, das ist ja schwierig. Also die Selbstorganisation ist ja eigentlich eher eine Ausrichtung, die ja im Mittelstand verbreitet ist. Also um sich selbst zu organisieren, um die Dinge selber in die Hand zu nehmen, muss man Ressourcen haben, man muss Zeit haben, man muss Geld haben, man muss Bildung haben, man muss Kontakte haben. Und das ist eben bei Menschen, die in schwierigen Lebensbedingungen leben, die verfügen über diese Ressourcen eigentlich nicht, die nötig sind. Und deswegen ist es wichtig, umso wichtiger, dass man ihnen dabei hilft, sich dann doch zusammenzutun. Das können alte Menschen sein, damals, die aus Sanierungsgebieten vertrieben sind, mehr oder weniger vertrieben wurden, die also deren Stadtviertel saniert wurden, die dann ihre Nachbarschaften verloren haben. Da muss man dann Raum schaffen. Das ist dann sozusagen die sozialarbeiterische Aufgabe, Raum zu schaffen, wo eben wieder neue Kontakte geknüpft werden. Aber das geht eben letztendlich auch nur, wenn die Menschen selber aktiv werden. Und sie dabei zu unterstützen, das ist dann eben diese sozialarbeiterische Arbeit, die
geleistet werden muss. Das klingt schon für mich mehr nach, als wäre es mehr eine psychologische Arbeit, die man leistet.
Das ist eher handfest. Man versucht eben das, was an Ressourcen nicht selber vorhanden ist, bereitzustellen und zu kompensieren, indem man eben
Kontakte vermittelt,
mhm, Raum für Begegnung schafft, mhm, Leute zusammenbringt, Ideen vermittelt und auch Mut zuspricht. Also Psychologie hat da eigentlich verhältnismäßig wenig zu tun, weil das ist ja sehr bodenständig, das ist das Leben, das Alltägliche, um das es geht.
Das heißt, man ist eigentlich mehr damit beschäftigt, die verloren gegangene Gesellschaftsstruktur wiederherzustellen, Verbindungen zu schaffen.
In diesem Fall ja, wenn ich das übertrage hier auf die Verbandsarbeit, die Situation, mit einem behinderten Kind konfrontiert zu werden, das führt erstmal, oder es ist nicht auszuschließen, dass es auch in Isolation führt, weil man eben sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Die Dinge, die vielleicht vorher wichtig waren, verlieren an Bedeutung, damit auch die Kontakte, die man vorher hatte. Und das muss alles kompensiert werden. Da müssen neue Strukturen entwickelt werden, neue Kontakte, neue Möglichkeiten, weil die Lebenssituation eine andere ist und weil die Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt, eben anders sind als vorher.
Ja, kommen wir doch mal zu dem Verband, den Sie leiten. Der BVKM, den gibt's ja schon eine Weile. Wie lange gibt's den jetzt?
Wir werden in diesem Jahr 50 Jahre.
Aha.
Wir sind 1959 von den ersten örtlichen Spastikervereinen gegründet worden. Also das waren Organisationen in Hamburg, Düsseldorf, jetzt darf ich niemanden vergessen, Berlin.
Man vergisst immer jemanden.
Man vergisst immer jemanden, ja. Auf jeden Fall, also die ersten Organisationen sind schon Mitte der 50er Jahre gegründet worden. Also es gab die lokalen Gruppen eher als den Bundesverband. Also die Organisationen in den Städten und Kreisen haben irgendwann gemerkt, also bestimmte Themen lassen sich örtlich alleine nicht lösen. Das sind alle sozialpolitischen Fragen, aber auch fachliche Fragen, die damals sehr stark im Vordergrund standen, weil die zerebrale Bewegungsstörung, also die Spastik, wie sie landläufig genannt wird, war mehr oder weniger ein Buch mit 7 Siegeln, auf die Bedürfnisse und Fragen, die die Eltern und die Kinder hatten, gab es so gut wie keine Antwort. Also weder die Medizin hatte die richtigen Antworten darauf, noch die Pädagogik oder die Therapie wusste, was man mit diesen Kindern machen konnte, die eben von dieser Behinderung betroffen sind. Und es sind immerhin etwa 50.000 Kinder unter 18, die davon betroffen sind.
Spastik ist krampfartige...
Ja, das sind
körperliche
Schädigungen im Gehirn, die sich eben auf alle möglichen Bereiche auswirken. Das können Bewegungsbeeinträchtigungen sein in unterschiedlichen Formen. Das können aber auch Probleme im kognitiven Bereich sein, Wahrnehmungsprobleme, also Gehörprobleme können damit verbunden sein und in schwierigen Fällen oder bei starker Betroffenheit ist es eben eine sehr komplexe Behinderung, die eben dazu führt, dass die Menschen in vielen Bereichen eine Unterstützung brauchen. Also es gibt durchaus Menschen mit zerebralen Bewegungsstörungen, die sehr stark betroffen sind, so stark betroffen sind, dass sie praktisch eine komplette Assistenz brauchen. Also für jeden Handgriff, den man normalerweise macht, also von der Nase putzen bis zum Papier aufheben, Unterstützung brauchen, aber in ihren intellektuellen Möglichkeiten in keiner Weise eingeschränkt sind. Es gibt auch Menschen, die auch in ihren intellektuellen Möglichkeiten nicht eingeschränkt sind, aber keine Sprache haben, weil die Sprachmotorik so stark betroffen ist, dass sie nicht über keine verständliche Lautsprache verfügen. Das alles gehört zu diesem Spektrum bis hin zu eben leichteren Formen, wo eine Hand beeinträchtigt ist und die Handmotorik eben so beeinträchtigt ist, dass die Hand nicht richtig oder nicht so benutzt werden kann, wie das üblicherweise der Fall ist. Man kann sehr viel durch frühzeitiges Therapieren, durch Krankengymnastik, gerade also diese Dinge, die sich nur ausschließlich auf die Motorik beziehen, können kompensiert werden. Deshalb ist eine frühzeitige krankengymnastische Behandlung ist sehr wichtig. Aber bei komplexeren Störungen und Beeinträchtigungen ist eben auch eine umfassende Förderung im pädagogisch-therapeutischen Sinne nötig.
Das heißt, die Forschung ist da jetzt seitdem auch deutlich vorangekommen, was die Erkenntnisse über Ursache betrifft, oder gibt es nur Behandlung?
Na, also die Erkenntnisse über die Ursache, die sind im Grunde, das ist erforscht, in der Regel sind es Schädigungen, die pränatal, also während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder kurz nach der Geburt entstehen durch Einwirkungen auf im Gehirn, durch toxische oder traumatische Ereignisse, kann es zu Hirnschädigungen kommen, die eben dann zu diesen zerebralen Bewegungsstörungen oder zerebralen Beeinträchtigungen führen. Die Ursachen sind vielfältig. Das kann eine Infektion sein, das kann aber auch ein Zwischenfall unter der Geburt sein. Also davon sind ja das kann man nicht voraussehen, das kann im Grunde jedem passieren. Also das Risiko, ein solches Kind zu bekommen, ist relativ gleichmäßig verteilt auf alle Bevölkerungsgruppen.
Trotzdem haben die, die dann betroffen sind, natürlich auch damit zu kämpfen, dass sie von der Gesellschaft auch erstmal ausgegrenzt werden.
Ja, die Zusammenhänge sind ja nicht immer bekannt. Also eine Behinderung löst immer auch die Frage der Schuld auf. Das entlastet ja auch die, die nicht davon betroffen sind. Also irgendwie entlastet das, wenn man sozusagen eine Ursache benennen kann. Und nach Möglichkeit auch noch eine Schuld zuweisen kann, das entlastet dann den sozusagen den außenstehenden Betrachter selber. Für die Betroffenen ist das natürlich ganz dramatisch. Aber das ist bei der zerebralen Bewegungsstörung kann man also in der Regel nicht mal genetische Ursachen ausmachen. Es gibt möglicherweise Dispositionen, die Kinder anfällig machen für eben solche Ereignisse. Also die gleiche Ursache kann möglicherweise bei unterschiedlichen Kindern zu unterschiedlichen Wirkungen führen. Mhm. Also das eine Kind ist gar nicht geschädigt, obwohl es also eine ähnliche, zum Beispiel eine traumatische Auswirkung oder Einwirkung hatte unter der Geburt, während dann das andere Kind stärker davon betroffen ist. Das können Schwangerschaftsverläufe können dann Einfluss haben, aber auch genetische Dispositionen. Das ist nicht ganz klar.
Mhm. Zurück zu den Verbänden. Sie sagten ja, der BVKM hat sich im Wesentlichen dann aus diesen frühen Spastikerorganisationen heraus gebildet.
Also diese lokalen Spastikerorganisationen haben uns, den Bundesverband, als Dach gegründet.
Ah, verstehe. Okay. Mhm. Dann auch schon gleich unter diesem Namen.
Na, das war erst der Verband der Vereine zur Förderung spastisch gelähmter Kinder. Und dann wurde aus den Kindern wurden dann Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und irgendwann war es der Bundesverband für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte. Und seit 1992 heißen wir, oder 1992 wurde dann der Name Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte gewählt. Und seit dem letzten Jahr haben wir uns politisch korrekt bezeichnet als Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen.
Ah. Dass die sozusagen auch dieser Begriff des Behinderten nicht im Mittelpunkt steht.
Ja. Ist das so? Also weil die Behinderung ist ja nur ein Merkmal, im Mittelpunkt steht der Mensch.
Ja.
Und das wollen wir mit diesem Namen natürlich auch zum Ausdruck bringen.
Das heißt, über die Zeit hat sich sozusagen auch das Aufgabenfeld oder das Selbstverständnis geändert.
Ja. Also am Anfang stand die Not der Eltern und der Kinder im Vordergrund. Also Not heißt in diesem Fall die Hilflosigkeit und Isolation der Familien mit ihrem Kind, für das es erstmal keine Hilfe gab. Mhm. Also es gab keine Bildungsangebote, keinen Kindergarten, keine Schule, keine Therapiemöglichkeiten. Die haben sich die Eltern dann zusammen mit engagierten Fachleuten, das waren in erster Linie Kinderärzte. Also unser Verband ist an der Stelle auch sehr stark mitgeprägt worden von den Fachleuten, die mit der Not der Eltern und der Kinder konfrontiert waren, eben der Kinderarzt in der Praxis, der eben auch nur mit den Schultern zucken konnte und nur unzureichend helfen konnten, weil eben keine Angebote da waren. Und dann haben eben die Fachleute und die Eltern gemeinsam, die Eltern mit dem großen Interesse und dem Engagement für ihre Kinder was zu tun und sich auch selber aus dieser Isolation herauszuführen. Und die Fachleute eben mit ihrem Fachwissen haben sich zusammengetan und haben dann rumgeschaut, wo gibt es Hilfen, wo gibt es möglicherweise auch im Ausland schon Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Wie können Hilfen organisiert werden? Wie kann das aussehen? Wir haben eine internationale Vereinigung. Und sehr maßgeblich war die Spastic Society in England, die also schon Anfang der 50er Jahre gegründet wurde und die bestimmte Dinge schon sozusagen ja für auch den internationalen Raum vorentwickelt hat. Das waren die ersten, die ersten Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt haben, auch die eigentlich eine klassische Behandlungsmethode für zerebral bewegungsgestörte Kinder, die krankengymnastische Behandlung auf neurophysiologischer Basis nach Bobart. Das ist eine Methode, die Karl und Bertha Bobart in London entwickelt haben, obwohl die beiden eigentlich, das waren deutsche Juden, die aus Deutschland geflüchtet sind und dann aber in England diese Dinge, diese Bobart-Therapie, die sogenannte Bobart-Therapie entwickelt haben.
Mhm. Das heißt, welche Aufgabe übernimmt jetzt der Verband für diese einzelnen Organisationen?
Ja, also wir haben insgesamt im letzten Jahr die 250. Regionale Mitgliedsorganisation aufgenommen. Dahinter stehen etwa 30.000 Familien mit behinderten Kindern und behinderte Menschen.
Die und insgesamt von all denen betreut werden.
Ja. Mhm. Ja, betreut werden, die Zahl der betreuten oder Personen ist deutlich höher. Das sind die, die organisiert sind in unserem Verband. Also die örtlichen Mitgliedsorganisationen des Bundesverbandes betreiben ihrerseits eine ganze Reihe von Einrichtungen und Diensten. Das fängt bei Kindergärten an, Frühförderstellen, familienentlastende Dienste, Schulen, Wohnheime, Werkstätten, Kliniken. Also das ganze Spektrum der Behindertenhilfe oder der Hilfe für behinderte Menschen und ihre Familien findet sich innerhalb des Bundesverbandes bei seinen Mitgliedsorganisationen. Nicht überall, also wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum von Organisationen. Das sind kleine Selbsthilfeorganisationen mit meinetwegen 25 Familien, die sich also durch gegenseitige Beratung, durch Unterstützung, durch Organisation von Hilfe gegenseitig helfen, bis hin zu großen Organisationen, die über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen und auch Millionen umsetzen. Mhm. Das Ganze befindet sich unter unserem Dach und wir versuchen, unsere Aufgabe ist es, die Aufgabe des Bundesverbandes und eben der Bundesgeschäftsstelle, die wir in Düsseldorf unterhalten, ist es, die Arbeit unserer örtlichen Mitgliedsorganisationen zu unterstützen und zu ermöglichen. Also wir verstehen uns als Dienstleister und Ermöglicher der Arbeit, die vor Ort getan wird. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben diese Geschichte haben, die von unten nach oben entwickelt wurde. Also erst waren die örtlichen Organisationen, dann haben die ihren Bundesverband gegründet. Und dieser Geist, der dadurch sozusagen auf den Weg gebracht worden ist, der weht eigentlich heute noch. Mhm. Dass wir sozusagen in eine dienende Funktion gegenüber unseren Mitgliedsorganisationen haben. Und wir versuchen das in vier großen Themenbereichen zu machen. Das ist einmal die Unterstützung bei der örtlichen Selbsthilfearbeit. Also wir versuchen, das, was sozusagen der Wesenskern unserer Arbeit ist, eben die gegenseitige Unterstützung von Eltern und behinderten Menschen vor Ort zu ermöglichen. Wir sind sozialpolitische Interessenvertretung. Also wir versuchen, auf der Bundesebene das an Sozialpolitik durchzusetzen und zu vertreten, was wir für unseren Personenkreis für richtig und geeignet halten, damit die Menschen eben hier am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können und auch eben ein angemessenes Leben führen können. Dazu gehört eben auch Medizin, Therapie, dazu gehören Einrichtungen, aber da gehören eben auch gesellschaftliche Teilhabe gehört dazu. Dann sind wir Fachverband. Fachverband meint, dass wir daran arbeiten, dass Konzepte der Unterstützung und Förderung für eben diesen Personenkreis entwickelt werden. Das war am Anfang, stand sicher die medizinische Förderung im Vordergrund, als es eben noch nichts gab. Mhm. Dann trat zur medizinischen Förderung die pädagogische Förderung dazu, die Bildung, Bildungsmöglichkeiten, Schule und mit den Kindern, die in unseren Organisationen eben aufgewachsen sind, veränderten sich dann auch die Probleme, also oder die Themenstellungen. Ne? Also erstmal war die Therapie, erstmal die medizinische Versorgung, dann die Therapie, dann die Schule und nach der Schule dann, was kommt danach? Arbeit, Arbeitsmöglichkeiten, dann was passiert, wenn die Eltern nicht mehr wollen oder wenn es nicht mehr sinnvoll ist, dass die Kinder in der Ursprungsfamilie bleiben. Welche Wohnmöglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten zur Verselbstständigung gibt es? Also das sind Dinge, die sich sozusagen einmal natürlich in jeder Familie vollziehen. Also indem eben die Kinder groß werden, mhm, älter werden, wandeln sich auch die Anliegen und Themen, mit denen sich Eltern beschäftigen. Das liegt ja auf der Hand. Das Gleiche passiert natürlich auch in Familien mit behinderten Kindern. Und für den Verband gilt das eben auch in ganz gleicher Weise. Also auch bei uns verändern sich die Themen. Also ein Verband, der heute 50 Jahre alt wird, der hat eben auch das Thema, was kommt nach den Eltern? Also was ist, wenn Eltern sterben? Wie können wir die Versorgung unserer Kinder auch über unseren Tod hinaus sichern? Das fängt bei der würdigen Beerdigung der Kinder an, um die sich dann eben die Eltern nicht mehr kümmern können, bis hin dazu, wie gestalte ich mein Testament, damit eben auch unsere behinderten Kinder noch etwas von ihrem Erbe haben.
Das sind alles Sachen, die man sich jetzt im Rahmen fachverbandlicher Arbeit
auseinandersetzt. Das könnte man unter diesem Stichwort Fachverband zusammenfassen. Und die vierte Säule unserer Arbeit ist die Arbeit als Dachorganisation von Einrichtungen und Diensten. Mhm. Also eine Aufgabe besteht auch darin, unseren örtlichen Organisationen ihre Arbeit in den Einrichtungen und Diensten zu machen. Das Spektrum habe ich ja gerade schon aufgezählt. Von der Frühförderstelle bis zum Wohnheim, über alles das, was es in dem Bereich zu tun gibt. Mhm.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Regionalgruppen. Sie sagten 250 Gruppen, die treten ja jetzt alle noch mit einem eigenen Gesicht auf. Die heißen ja nicht alle, also BVKM schon gar nicht, aber haben irgendwelche Namen. Und ja. Es dreht sich auch, glaube ich, schon lange nicht mehr jetzt nur um den Bereich der Spastiker.
Ja.
Was sind jetzt noch andere Bereiche, die jetzt abgedeckt werden von diesen Regionalgruppen?
Also in den Einrichtungen und Diensten befinden sich eigentlich alle Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben. Alle behinderten Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben. Da wird auch nicht mehr unterschieden zwischen vorrangiger Körperbehinderung oder einer geistigen Behinderung. Die Ursache der Behinderung spielt in den Kindergärten beispielsweise auch keine Rolle oder in den Schulen. Da wird sozusagen alles versorgt, was in den Einrichtungen versorgt werden kann, unabhängig von der Ursache der Behinderung. Die Organisationen sind als Mitgliedsorganisation des Bundesverbandes nicht zu erkennen, weil sie eben ein ganzes buntes Spektrum von unterschiedlichen Namen haben. Also in Hamburg heißt unsere Organisation Leben mit Behinderung Hamburg e.V. Mhm. Im Kreis Mettmann heißt sie ProMobil. In Wiesbaden Initiative behinderter Menschen. Und in München gibt es eine Organisation, die heißt Pfennigparade. Eine ganz traditionelle Organisation, die auch ein riesengroßes Spektrum ganz hervorragender Arbeit für Menschen
mit Körper
und Mehrfachbehinderung. Ja, das ist nach dem Krieg entstanden und es hat sich eben aus einer Spendenaktion hat sich das entwickelt und der Name, verstehe. Der existiert eben heute noch. Das ist das Markenzeichen. Mhm.
Sind das jetzt?
Während in Berlin, da heißt es immer, oder in Bremen, ja. Da heißen die Organisationen Spastikervereine. Mhm. Also die haben sozusagen ihren klassischen Namen noch behalten. Und es gibt auch eine ganze Reihe Organisationen, die sich uns angepasst haben, also die sich dem Bundesverband angepasst haben. Die heißen dann Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte oder jetzt Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen in Lüdenscheid, in
Gibt es denn dann pro Region immer nur eine Organisation oder mischt sich das jetzt auch?
Also
es gibt jetzt nicht wirklich so einen Landesverband.
Es gibt auch Landesverbände,
gibt
natürlich,
es.
die örtlichen Organisationen haben sich auf der Landesebene zu Landesverbänden zusammengeschlossen. Also insgesamt haben wir 13. Es gibt einige Landesverbände, die sozusagen als mehrfach Landesverband agieren, also Berlin-Brandenburg beispielsweise. Da gibt es nur einen, weil sich das ergeben hat. Aber also das, was an landesspezifischen Fragestellungen zu bearbeiten ist, das wird auf der Landesebene gemacht. Also die Frage der Schulversorgung beispielsweise ist Landesangelegenheit. Da können Sie als Stimmt, Bundesverband Bildung. Kaum was machen. Bildung, ganz wichtiger Bereich unserer Landesverbände. Und die örtlichen Organisationen decken eben einmal diesen Einrichtungen- und Dienstebereich ab, aber sie haben eben immer auch ein zweites Standbein oder vielleicht ist das auch das Vorrange, eben diese gegenseitige Unterstützung. Also es sind Eltern, die sich da zusammentun und die sich zusammenschließen und zum Teil eben auch als Träger dieser Einrichtungen und Dienste fungieren. Zum Teil hat sich das so entwickelt und auch so ist so umfangreich geworden, dass man andere Organisationsformen inzwischen gewählt hat, also nicht mehr den eingetragenen Verein, sondern man hat die Dienste ausgelagert in GmbHs, da wo das sinnvoll erscheint, weil das sind zum Teil eben auch Betriebe, die erheblichen Umsatz machen, die hunderte von Mitarbeitern beschäftigen und das als e.V. zu organisieren mit einer Mitgliederversammlung das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Kann knifflig sein, aber es sind wahrscheinlich in der Regel gemeinnützige.
Es sind immer gemeinnützige Organisationen. Mhm. Also andere könnten wir gar nicht aufnehmen. Wir sind als Dachorganisation eben auch gemeinnützig und können unsere Dienste ohnehin nur an gemeinnützige Organisationen weitergeben. Deshalb nehmen wir auch nur gemeinnützige Organisationen auf.
Okay, nur dass das mit dieser Struktur nochmal klar wird, weil ganz verstanden habe ich es noch nicht. Also es gibt den Bundesverband, es gibt die Landesverbände, was klar ist, gerade im Bereich Bildung, gutes Beispiel, muss man ja eigentlich auf Landesebene aktiv werden, da kann der Bund nicht viel bewegen. Andererseits wird es viele Fragestellungen geben, da lässt sich einfach ausschließlich auf Bundesebene was bewegen, beziehungsweise ist es sehr viel sinnvoller oder zumindest auch nötig, auch auf Bundesebene da Aktivitäten zu entwickeln. Wenn jetzt eine Gruppe, die also konkrete Tätigkeiten verfolgt, was weiß ich, ein Behindertenfahrzeugdienst, denke ich mal, wäre so eine typische Organisation, ja, die sich jetzt zu einer Mitgliedschaft in diesem Verband entscheidet. Wo wird die dann Mitglied? Direkt im Bundesverband? Muss sie sich dem Landesverband anschließen und ist dann automatisch im Bundesverband mit dabei? Wie ist da die Konstellation?
Oh, da sprechen Sie ein ganz schwieriges Thema an.
Das glaube ich.
Ja. Wie organisiert sich ein Verband? Natürlich gab es auch in diesem Verband immer mal Fantasien, die sagen, also eigentlich muss doch eine örtliche Organisation im Landesverband Mitglied werden und der Landesverband ist dann das Mitglied im Bundesverband und so organisieren wir dann so eine Art Delegiertenprinzip, damit wir dann oben in der Spitze nur noch maximal 16 Organisationen zu vereinigen haben.
Manche Gruppen machen das ja so.
Ja, das ist auch nicht ganz untypisch. Bei uns hat sich das nicht durchgesetzt, haben sich solche Überlegungen nicht durchgesetzt. Das hängt auch wieder mit der Geschichte zusammen. Es waren die Ortsvereine, die örtlichen Elterngruppen, die ihren Bundesverband gegründet haben und sie lassen ihren Bundesverband auch nicht los. Also sie lassen ihn erstens nicht aus der Verantwortung und sie lassen sich auch nicht die Mitgliedschaft in ihrem Bundesverband nehmen. Mhm. Das heißt also, die örtlichen Organisationen werden direkt Mitglied im Bundesverband und nur die Organisation. Also
keine Personenmitglieder.
Es gibt fördernde Mitglieder, die fördernde Mitgliedschaft steht jedem, Ihnen auch offen. Wenn Sie also unsere Arbeit unterstützen, dann dürfen Sie das mit einem Mindestjahresbeitrag, glaube ich, von im Moment 40 Euro gerne tun.
Mhm. Die aber nicht stimmberechtigt.
Aber Sie sind nicht stimmberechtigt und Sie haben auch sonst verhältnismäßig wenig Privilegien, weil eigentlich sind wir daran interessiert, dass die Menschen vor Ort auch in den örtlichen Organisationen sich zusammenschließen, weil da findet eigentlich das Leben statt. Wir sitzen hier in Düsseldorf, weit ab von dem, was in Augsburg oder sonst wo passiert. Und da findet eigentlich die Selbsthilfe statt. Die Selbsthilfe lässt sich ja nicht auf Bundesebene organisieren, sondern die muss in der personalen Begegnung der Menschen miteinander passieren. Und deswegen sind wir eigentlich immer daran interessiert, dass betroffene oder engagierte Leute sich vor Ort zusammenschließen. Und wir nehmen dann als Mitglieder nur die juristischen Personen auf. Nur die juristischen Personen heißt also, das sind in der Regel eingetragene Vereine oder GmbHs, wenn sie denn als Träger sind, wobei ich also auch gerne noch darauf hinweise, dass die GmbHs, also die nicht Elternorganisationen sind, auch kein Stimmrecht im Bundesverband haben. Also damit möchten wir auch zum Ausdruck bringen und aber auch wirklich leben, dass wir eine Elternorganisation sind. Also die Träger können Mitglied bei uns werden, sie können auch unseren Service, unsere Unterstützung in Anspruch nehmen, aber sie haben kein Stimmrecht.
Elternorganisation geht natürlich schon jetzt ein bisschen von dem Ursprung aus, dass es im Wesentlichen um die Kinder geht.
Ja.
Dabei. Da beginnt es, aber man hat ja auch später sozusagen noch Bedürfnisse. Haben Sie ja jetzt selber auch schon ein paar Mal angesprochen. Also wenn es keine Eltern gibt,
ja,
dann ist man dann aber auch immer noch in so einer Elternorganisation. Gibt jetzt nicht noch andere Nicht-Elternorganisationen.
Also die behinderten Menschen, die sozusagen über ihre Eltern in unseren Verband hineingeraten sind, die bleiben zum Teil im Verband, also zum Teil organisieren sie sich in unseren Zusammenhängen, engagieren sich auch in Landesverbänden, als Vorstände in unseren örtlichen Organisationen oder auch im Bundesverband selber, also im Vorstand. Das ist durchaus der Fall, aber der größere Teil ist in der Regel so häufig so schwer betroffen, dass er eben eher ein hohes Maß an Unterstützung erfahren muss. Also die Menschen, die behinderten Menschen, die in unserem Verbandszusammenhängen verbleiben, haben in der Regel einen hohen Unterstützungsbedarf, der es ihnen kaum möglich macht, sich in anderen Zusammenhängen zu organisieren, weil wir eben auch über unsere Elternorganisation die nötige Hilfestellung leisten müssen. Das fängt bei der Mobilität an, also wo komme ich zu irgendwelchen Aktivitäten, finde ich die nötige Pflege da, die nötige Assistenz. Ein Teil unserer, also die erste, es gab eine Generation junger, behinderter Menschen, die ist sozusagen komplett ausgezogen aus dem Verband und hat damals die Bewegung der Clubs Behinderter und ihrer Freunde gegründet. Das waren zum größten Teil ursprünglich unsere Jugendgruppen, die aus den Elternorganisationen sich herausgebildet haben und sich dann an irgendeiner Stelle, wie das Jugendliche und junge Erwachsene gelegentlich schon mal tun, irgendwo passte das mit den Eltern nicht mehr so richtig und dann hat man sich voneinander getrennt. Mhm. Das waren aber in der Regel dann auch Leute, die eben verhältnismäßig fit waren und die auch Möglichkeiten dazu hatten.
Aber Ihre Webseite listet ja auch solche Clubs und Gruppen.
Ja, wir haben 50 Clubs und Gruppen. Mhm. 50 Clubs und Gruppen und da findet also auch ein ganz reges und aktives Leben statt. Aber auch die sind sehr, sehr unterschiedlich von Organisationen, von Gruppen, die sich selber organisieren weitgehend, bis hin zu solchen, die also ja auch überhaupt amtliche dann unterstützt werden. Oder auch zum Teil über Ehrenamtliche, wo die Eltern sich zum Teil engagieren. Das kommt eben immer darauf an, wie groß der Unterstützungsbedarf ist, weil das Spektrum ist riesig groß. Also mhm. Sie haben Menschen, die leben ein Leben, das sich kaum von dem Nichtbehinderter unterscheidet. So in den Abläufen und was man alles so machen kann, von Arbeit, Familie, Freizeit, bis hin eben zu Menschen, die in einem sehr, sehr umfassenden Sinne auf Pflege, Betreuung und aber auch auf Zuwendung angewiesen sind, weil sie eben so schwer betroffen sind.
Jetzt hatten Sie ja vorhin vier große Themenbereiche genannt. Über den einen haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, Unterstützung der örtlichen Selbsthilfearbeit. Vielleicht noch eine Frage dazu. Diese Unterstützung, ist das jetzt im Wesentlichen eine logistische oder eine finanzielle Unterstützung oder kommt da beides zusammen?
Das kann alles sein. Also wir versuchen, die nötigen Mittel für die Arbeit zu beschaffen. Da hilft uns gelegentlich auch mal die Aktion Mensch dabei. Wir versuchen, das über Beratung zu organisieren. Also wir haben Juristinnen bei uns beschäftigt, die dann Eltern oder die Multiplikatoren in den Organisationen vor Ort darin unterstützen, die Fragen zu beantworten, zum Beispiel rechtlicher oder finanzieller Art, die die Familien selber betreffen. Das kann das Kindergeld betreffen, das kann den Rollstuhl betreffen, wie komme ich an die und die Leistung. Das kann die Unterbringung im Heim oder die Versorgung während des Krankenhausaufenthaltes sein. Also es sind unendlich viele rechtliche Fragen, die auch beantwortet werden können oder beantwortet werden müssen.
Wahrscheinlich auch arbeitsrechtliche
Fragen. Arbeitsrechtliche Fragen, das sind aber auch Kontakte, die wir herstellen, also der Organisation untereinander. Also wenn eine Elterngruppe sagt, wir wollen gerne, machen uns auf den Weg und wollen gerne eine Wohnmöglichkeit für unsere Kinder schaffen, habt ihr Erfahrung, wer hat sowas schon mal gemacht, dann vermitteln wir, in dem Sinne verstehen wir uns auch als eine Plattform, wo man sich gegenseitig austauscht. Wir haben als Bundesverband den Überblick, wir wissen, wo was passiert und wenn irgendwo Ideen, Initiativen auftauchen, versuchen wir, die Leute zusammenzubringen und damit sie sich gegenseitig helfen können.
Der zweite Themenbereich, den Sie genannt haben, war ja die sozialpolitische Interessenvertretung auf Bundesebene. Wir sind ja heute hier auch in Berlin. Das heißt, wir waren ja auch schon wieder unterwegs in diesen Fragen. Was für eine Art Einfluss nimmt der BVKM und wo möchte er was bewegen?
Ja, da neigt man ja sehr leicht dazu, sich zu überschätzen in seiner Einflussnahme. Also erstmal muss man vorausschicken, also die Behindertenpolitik hat nicht den allerhöchsten Stellenwert im Politikgeschehen. Also auch in der Sozialpolitik dominieren natürlich andere Themen wie Gesundheitsversorgung, wie Arbeitsmarkt, Rentensicherung und dergleichen. Da ist die Behindertenpolitik ein, muss man glaube ich zugespitzt sagen, ein Randthema. Mhm. Aber wir versuchen eben durch Kontakte zur Politik nicht nur zu Politikern, sondern auch in die Ministerien hinein, da wo ja auch die Menschen sitzen, die an den Gesetzen schreiben, zu vermitteln, wo und welche Anliegen der von uns vertretene Personenkreis hat. Und an manchen Stellen gelingt das auch. Also der große Wurf kann in dem Themenfeld nicht gelingen, aber es sind die vielen kleinen Schritte, die man da tun muss. Und da muss man sich dann auch, ja, also nicht mit zufrieden ist man eigentlich nie, aber man muss akzeptieren, dass es eben kleine Schritte sind, in denen sich da Veränderungen vollziehen. Wobei wir in den letzten Jahren schon auch also eine deutlich höhere Aufmerksamkeit erfahren haben. Also seit 99, 2000 haben wir eine moderne Behindertengesetzgebung erreichen können, und die ist in einem eigentlich auch in einer guten Zusammenarbeit mit der Regierung und mit den Ministerien vorangetrieben worden.
Was macht das aus? Was verdient das Attribut modern in dem Zusammenhang?
Naja, also erstmal, es gibt mit dem SGB IX, das ist sozusagen unser Gesetz, mit der die Hilfe für behinderte Menschen organisiert wird.
SGB?
Sozialgesetzbuch 9. Also Sozialgesetze sind in Gesetzbüchern aufgeteilt. Die Rente ist zum Beispiel SGB 6, die Krankenversicherung SGB 5, und unser Gesetz ist eben das SGB 9. Und das ist eben 99, 2000 entwickelt worden, und zwar in ein für die Behindertenorganisationen neuen Form der Kooperation. Also wir sind sozusagen an allen Schritten der Gesetzesentwicklung beteiligt gewesen. Das war eine neue Erfahrung für alle Beteiligten und hat eigentlich auch zu positiven Wirkungen auf beiden Seiten geführt. Also wir haben sehr voneinander gelernt. Wir haben gelernt, was Politik kann und was sie nicht kann, und wie Kompromisse geschlossen werden müssen. Und die Politik hat eben und die Ministerien haben gelernt, nochmal genauer hinzugucken und nicht sozusagen dem ersten Zuruf nachgegangen, sondern haben nochmal genauer hingeguckt, wer vertritt denn hier welche Interessen. Und das hat sich eigentlich sehr positiv ausgewirkt. Wir haben dann ein Behindertengleichstellungsgesetz bekommen, das eben auch Menschen mit Behinderung einen anderen gesellschaftlichen Status verschafft. Also sie haben Ansprüche, nicht nur, sie sind also nicht Objekt von Fürsorge, sondern sie sind Bürger, die auch Ansprüche haben auf eine angemessene Behandlung. Wir haben ja eine Antidiskriminierungsgesetzgebung und warten jetzt eben darauf, dass, deswegen hat es heute auch in Berlin Gespräche gegeben, darauf, dass ein Teil dieser positiven Entwicklungen auch bei den Menschen ankommen, die in einem hohen Maße auf eine Unterstützung angewiesen sind, wie sie beispielsweise in Heimeinrichtungen und Werkstätten für behinderte Menschen angeboten werden. Also das sind die sogenannten Leistungen der Eingliederungshilfe, die in stationären und teilstationären Einrichtungen angeboten werden. Da sind wir von dem Paradigmenwechsel von der Fürsorge hin zur Selbstbestimmung und Teilhabe noch ein Stück entfernt. Da gibt es noch Nachholbedarf. Und der soll jetzt in einem nächsten Schritt vollzogen werden.
Nachholbedarf in legislativer Hinsicht.
Ja.
Die Gesetzgebung, ja, das unterstützt. Was, ja, muss denn da die Gesetzgebung
unterstützen? Wir sind mit der Hilfe für behinderte Menschen immer noch im Sozialhilferecht verankert. Das SGB 12, also Sozialgesetzbuch 12, hat das Bundessozialhilfegesetz abgelöst, und dort werden die Leistungen und die Hilfen für behinderte Menschen organisiert und ausgereicht, die eben auf Eingliederungshilfe angewiesen sind. Und Eingliederungshilfe umfasst eben auch ein ganzes Spektrum. Das fängt auch da wieder bei der Frühförderung an. Also Frühförderung heißt eben das Angebot an medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Hilfen für sehr junge Kinder bis zum Schuleintritt, bis hin eben zu Wohnangeboten und den Werkstätten für behinderte Menschen, die eben als Arbeitsstätten speziell für diesen Personenkreis die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Das sind nur immer mehr geworden. Mittlerweile haben wir über 250.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen. Und man besinnt sich eben jetzt darauf, dass es eigentlich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung dafür gibt, behinderten Menschen, die einen so hohen Hilfebedarf haben, dass sie bisher in der Werkstatt sind, ihnen auch eine Möglichkeit zu verschaffen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Das organisiert sich oder das funktioniert nicht von alleine, sondern dazu müssen Voraussetzungen geschaffen werden, weil man natürlich auch dem einzelnen Arbeitgeber nicht zumuten kann, nicht nur alleine zumuten kann, dass er da kompensatorisch tätig wird für die behinderten Mitarbeiter, die er beschäftigt, die eben nicht in der Lage sind, das an Leistung zu bringen, was eben ein nicht behinderter Mensch auch bringt oder was man von ihm erwarten kann, auch wenn mit technischen Mitteln nicht alleine kompensiert werden kann. Und die Menschen, die eben in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, haben eben einen dauerhaften Unterstützungsbedarf und der muss bereitgestellt werden. Nur dann kann man auch von einem Arbeitgeber erwarten, dass er diese Verantwortung übernimmt.
Der vierte Themenbereich, den Sie vorhin genannt haben, so als diese vier großen Hauptthemen des BVKM ist, das richtig verstanden habe, also sozusagen die Arbeit als Dachorganisation explizit jetzt für diese Einrichtungen, für die Betreuung, Wohnheime und so weiter, haben Sie gerade schon erwähnt. Jetzt sind Sie ja auch als Verband Partner bei dem Filmfestival, was hier auch unter diegesellschafter.de jetzt gestartet worden ist. Die dritte Iteration bereits. Wir hatten hier in der vierten Sendung schon ausführliche Darstellung des Filmfestivals als solchen. Sie sind jetzt Partner eines der Dokumentarfilme, die in diesem Rahmen dieses Filmfestivals gezeigt werden. Der Film heißt Ihr Name ist Sabine. Ich vermute, Sie haben den Film schon gesehen. Worum geht es da?
Ja, dieser Film hat mich sehr beeindruckt. Also er zeigt die Entwicklung einer jungen Frau, die ganz offensichtlich in ihrer, ja, schon in ihrer frühkindlichen oder in ihrer Kindheit und in der Entwicklung Probleme aufzeigt, mit der die Familie aber umgehen kann, so dass es wird also in Rückblenden immer wieder gezeigt, dass es eigentlich ein glückliches Leben mit Behinderung möglich ist innerhalb dieser Familie. Dann verändert sich die Familienkonstellation und die Schwierigkeiten mit der und die Schwierigkeiten der Tochter werden so groß, dass es keine andere Möglichkeit scheinbar gibt, dass die Sabine, um die es geht, in eine Psychiatrie aufgenommen wird. Und in der Psychiatrie ist man offensichtlich nicht in der Lage, so wie es scheint, angemessen umzugehen. Sie wird überwiegend oder ausschließlich mit Psychopharmaka behandelt, die ihre Persönlichkeit erheblich verändern. Also die Sabine, die in den Rückblenden, das sind zum allergrößten Teil Originalfilmaufnahmen, die gezeigt werden, die also dieses lebendige junge Mädchen, dieses lebensfrohe Mädchen zeigen. In diesem Dokumentarteil, die ist nicht mehr wiederzuerkennen, nachdem sie die Zeit in der Psychiatrie verbracht hat. Und die Schwester, Regisseurin, Sandrine Bonnier, holt die Schwester sozusagen aus der Einrichtung raus und gründet mit anderen Eltern, und das ist sozusagen die Verbindung zu unserer Organisation, mit anderen Eltern behinderter Kinder, erwachsener Kinder, eine Wohngruppe auf dem Land und versucht eben eine ganz andere Hilfe zu organisieren. Man bekommt in diesem Film immer wieder zu sehen, dass es überhaupt nicht einfach ist, das Leben in dieser Wohngruppe, auch das Leben mit Sabine, außerordentlich anstrengend und schwierig ist. Aber man erlebt auch in diesem Film, welche Veränderungen bei Sabine sich vollziehen, alleine durch die Tatsache, dass sie in einer anderen Umgebung lebt. Also das wird sehr deutlich, zeigt aber auch auf der anderen Seite, mit wie viel Engagement alle Beteiligten sich für diese Lebensform einsetzen müssen, und nur so ist sie möglich. Also man kann sich kaum vorstellen, dass das auf eine andere Art und Weise hinzukriegen ist, also durch staatliche Organisationen oder dergleichen. Also diese Wohngruppe, die dort gezeigt wird, lebt eben von dem Engagement der Beteiligten. Und das ist so ein Stückchen auch von dem, was ich in unserem Verband erlebe. Die Eltern oder auch die Geschwister, die lassen nie los. werden auch diese Verantwortung ja nie los, sondern beteiligen sich immer weiter. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, die Patenschaft für diesen Film zu übernehmen, weil er einmal diese Situation der Sabine schildert, die mich sehr beeindruckt hat, eben von dieser zerstörerischen Kraft der Institution, in der sie ursprünglich war, und den Entwicklungsmöglichkeiten, die ihr ein neues Lebensumfeld gibt und eben das Engagement von Eltern, die sowas möglich macht.
Der Film handelt ja in Frankreich, französischer Film. Sind denn da die Situationen vergleichbar mit Deutschland, was so die Förderung solcher Wohnprojekte zum Beispiel betrifft? Oder ist das jetzt da auch wirklich eine sehr außergewöhnliche Aktion gewesen?
Also ich habe da nicht wirklich den Überblick über die französische Situation. Ich weiß nur, dass die Behindertenhilfe in Frankreich sehr zentralistisch organisiert ist. Also es gibt Großeinrichtungen. Wir haben keine Partnerorganisation, also keine Elternorganisation in Frankreich, die ähnlich organisiert ist wie wir. Mag sein, dass es ähnliche Elternorganisationen gibt, aber nicht in diesem ausgeprägten Maß. Also wir haben mit Österreich, mit der Schweiz, mit Italien haben wir auch internationale, mit England internationale Kontakte, mit Frankreich eher nicht. Das kann an uns liegen, ich will das überhaupt nicht sagen. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Behindertenhilfe insgesamt dort anders organisiert ist. Aber ich glaube schon, dass das, was in diesem Film gezeigt wird, also diese selbstorganisierte Wohngruppe, eher absolut atypisch ist. Während wir in Deutschland schon auch eine gewisse Tradition haben. Also Elternorganisationen haben die Hilfe für behinderte Menschen in Deutschland sehr stark geprägt. Also wir haben ja eine Schwesterorganisation, die Lebenshilfe, die für geistig behinderte Menschen ihre Arbeit leistet, die ja auch eine ganz lange Tradition hat. Die sind ein Jahr vor uns entstanden. Tom Mutters hat die Lebenshilfe in Marburg gegründet. Und unsere Organisationen haben, möchte ich sagen, die Behindertenhilfe, jeder so auf seinem Feld, doch sehr stark geprägt. Vielleicht sogar mehr noch als die staatlichen Organisationen.
Ist denn, also ich habe da jetzt nur so eine ferne Wahrnehmung, aber so von meinem Verständnis her ist so diese Idee, benachteiligte Menschen, in welcher Form auch immer, das erstreckt sich ja auch weit über jetzt diesen Fall von körperlicher oder geistiger Behinderung hinaus, in mehr oder weniger autark für sich lebenden Gemeinschaften zusammenzubringen und dieses Zusammenleben zu fördern, schien mir so ein Trend zu sein, der so, naja, ich rate jetzt mal so ins Blaue, in den 80er Jahren deutlich mehr Zug bekommen hat. Ist das so eine halbwegs richtige Einschätzung, dass das da zugenommen hat? Woran lag das? Ist das jetzt wirklich eine Folge des Engagements von solchen Elternorganisationen, die es ja auch schon früher gab, wie wir gehört haben, oder hat die Gesellschaft da in irgendeiner Form mitgezogen?
Also Behindertenhilfe gehörte ja immer auch in den Bereich der Kirchen hinein. Und die Kirchen haben immer auch in großem Umfang, auch lange vor den Elternorganisationen, Angebote bereitgehalten. Angebote kann man das eigentlich nicht nennen, weil es gab gar keine Alternativen. Also die klassische Unterstützungs- oder Lebensform eines behinderten Menschen, der nicht alleine leben kann, war die Anstalt. Irgendwo außerhalb der Städte und der Gemeinden, auf dem Gelände, wenn man das so flapsig sagen darf, also irgendwo abseits vom allgemeinen Leben. Und man muss feststellen, dass eigentlich immer noch der größere Teil behinderter Menschen in diesen Lebensformen lebt. Also die Wahrnehmung, die man möglicherweise hier in Berlin hat, die Menschen leben hier mitten in der Stadt, man sieht sie ja auch jeden Tag, die ist für Berlin möglicherweise richtig, für andere Ballungszentren und Räume auch. Aber wenn ich das alleine von den Zahlen her sehe, der überwiegende Teil behinderter Menschen lebt immer noch in Einrichtungen, die größer sind als 100 Plätze. Also wo dann 100 Menschen zusammenleben, die eine ähnliche Thematik oder einen ähnlichen Unterstützungsbedarf haben, eben behindert Menschen sind. Dass behinderte Menschen sozusagen in die Gemeinde zurückkommen, da wo sie ja auch ursprünglich herkommen, sind ja in die Gemeinde hineingeboren. Das ist eigentlich jetzt erst ein Trend seit den letzten 10, 15 Jahren verstärkt. Und das ist auch eigentlich das Anliegen, mit dem wir jetzt die Reform der Eingliederungshilfe angehen. Also das Ziel ist, dass behinderte Menschen da leben, wo jeder andere auch lebt, eben in den Städten und in den Gemeinden. Und zwar nach Möglichkeit unter Bedingungen, die so sind, wie die für andere Menschen eben auch, mit dem nötigen Unterstützungsbedarf, den sie brauchen.
Warum?
Weil nur so ist Teilhabe möglich und keine Isolation und keine Separierung vom allgemeinen gesellschaftlichen Leben. Nur wenn behinderte Menschen sozusagen unter uns leben und mit uns leben, das ist auch im Übrigen ihr Wunsch. Also wenn Menschen die Möglichkeit haben zu wählen zwischen einer Einrichtung auf dem Lande, vielleicht landschaftlich schön gelegen, oder einem Leben in der Stadt, im Viertel, dann ziehen sie das Leben im Viertel vor, in aller Regel.
Und sind dann auch die...
Und nach Möglichkeit eben zu den Bedingungen oder unter Umständen, die so sind wie die auch von nicht behinderten Menschen.
Mit anderen Worten, es besteht schlicht der Wunsch, einfach so zu leben wie jeder andere auch.
Ja.
Wo es natürlich ein, wo man noch nicht mal ein Sozialgesetzbuch braucht, was das fordert, das ist halt einfach Menschenrecht. Warum sollte es auch anders sein? Aber hat sich denn auch gezeigt, dass das jetzt für die Pflege selbst und für das Vorankommen des Einzelnen positive Auswirkungen hat?
Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man Menschen in Anstalten leben lassen muss. Weil also jeder Hilfebedarf, der existiert, lässt sich auch auf andere in anderer Form organisieren. Wir haben hier gerade in Berlin eine ganz lange Tradition in unserer Spastikerhilfe, die ihre Unterstützungsleistung immer in Wohngruppen organisiert hat, die im Viertel, mehr oder weniger im Stadtviertel leben. Das ist aufwendig im Einzelfall, weil ich muss dann unter Umständen auch eine Nachtbereitschaft und eine Nachtwache organisieren. Das kann ich in einem großen Heim mit 40, 50 Plätzen, kann ich das natürlich möglicherweise leichter machen, vielleicht auch billiger.
Man muss ja auch die entsprechende Zahl an Sozialwohnungen dann auch haben, die bereitgestellt werden.
Man braucht barrierefreien Wohnraum, ja. Der muss bereitgestellt werden. Nur Heime muss ich auch bauen. Und der Vorteil einer barrierefreien Wohnung ist der, da kann dann, wenn der behinderte Mensch auszieht, weil er, was weiß ich, woanders hingeht oder weil er diese Wohnung nicht mehr benötigt, aus welchem Grund auch immer, kann da auch jemand anders einziehen. Aber in dem Heim, da können sie nur ein Heim draus machen. Und
aus wird allen auch ein Heimen, bisschen zum Selbstzweck.
Das ist eben die Gefahr besteht, dass wenn eine Einrichtung einmal existiert, dass sie dann auch voll wird, immer wieder, weil das da gibt's ja eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Wenn ich das verteile in angemieteten Wohnmöglichkeiten in der Stadt, dann habe ich ein viel höheres Maß an Flexibilität und kann viel stärker auf die Bedürfnisse, auf die wirklichen Bedürfnisse der Menschen eingehen. Und deswegen wollen wir oder arbeiten wir auf diese Gemeindeorientierung hin, auf Dezentralisierung und auf eine sehr differenzierte Form von Unterstützung, die eben den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und seine Bedürfnisse und an die Person und ihren Bedarf die Leistung knüpft. Während heute ist es zum Teil noch so, ist es so, dass die Leistung an die Einrichtung geknüpft ist. Also in dieser Einrichtung kriege ich sozusagen mein Komplettpaket, aber ich muss auch dann in diese Einrichtung gehen, sonst komme ich nicht an die Leistung. Und wir sagen, die Leistung darf nicht an ein Gebäude, an eine Institution gebunden sein, sondern die Leistung muss gebunden sein an die Person. Also ich oder der behinderte Mensch hat diesen Bedarf an Assistenz, an Unterstützung, an Pflege und diesen Bedarf muss er befriedigen können. Und dazu muss man eben ein Hilfesetting organisieren. Das kann sehr vielfältig sein. Das ist auch unterschiedlich. Während ich habe jetzt in der Hilfe, die institutionell organisiert ist, immer nur ein Gesamtpaket. Das nehme ich oder ich lasse es. Also sozusagen, ich habe immer nur den Pauschalurlaub und kann keinen Individualurlaub machen. Und ob ich dann zum Frühstück komme oder nicht, ist egal. Es gibt nur dieses Frühstück und Mittagessen und Abendessen.
Voll oder stirb.
Ja, so ungefähr. Und den Ausflug muss ich auch mitmachen, sonst bleibe ich zu Hause.
Mhm.
Ja.
Ist ja auch so, dass man in dem Moment, wo man auch bewusst dafür arbeitet, dass jetzt Leute mit Einschränkungen einfach normaler Teil jedes Stadtteils sind, der normalen Gesellschaft, ist ja auch eine Wechselwirkung für die anderen. Weil es eben nicht mehr dieses aus den Augen, aus dem Sinn, geht mal alle schön in eure Anstalt, sondern ja, das ist halt einfach auch Teil des täglichen Lebens werden, weil man sie halt sieht im Supermarkt und so weiter und dann eben auch einfach diese Berührungsängste verliert, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch für die behinderten Menschen sehr wichtig. Ich finde das ja ganz erstaunlich. Es hat im letzten Jahr eine Veranstaltung hier in der Kreuzkirche in Berlin gegeben, 10 Jahre Aktion Grundgesetz, veranstaltet von der Aktion Mensch. Und dann ist das Publikum, das waren überwiegend behinderte Menschen, gefragt worden, was hat sich denn in den 10 Jahren verändert und ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden? Und der überwiegende Teil hat gesagt, es ist besser geworden. In ihrer subjektiven Wahrnehmung ist es besser geworden. Also sie fühlen sich in dieser Gesellschaft ernster genommen. Sie fühlen ihr Status als behinderter Mensch in der Gesellschaft hat sich nach ihrer subjektiven Wahrnehmung deutlich verbessert. Das hängt sicher auch zusammen mit der Behindertengesetzgebung, die ich eben genannt habe. Das fängt bei der Grundgesetzänderung an. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, über eben diese Gesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz bis hin zur UN-Konvention, die jetzt im März in Kraft tritt, die auch bestimmte Vorstellungen eben und Maßstäbe setzt, wie eben behinderte Menschen ihren Anspruch auf einen Platz in der Gesellschaft sicherstellen können. Das ist sozusagen die gefühlte Seite, also die Wahrnehmung der behinderten Menschen selber, wie sich ihre Situation verbessert haben, dass sich ihre gesellschaftliche Stellung deutlich verbessert hat. Objektiv in Bezug auf ihre materielle Situation kann man eigentlich so eine Verbesserung nicht feststellen. Also wenn Sie alleine daran denken, was im Gesundheitswesen los ist, dann wird das sicher sehr leicht nachvollziehbar. Also behinderte Menschen müssen um ihre Rehabilitationsmaßnahmen kämpfen. Sie müssen einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, um die richtigen Hilfsmittel zu bekommen, weil die Sparregelungen eben ihnen den Zugang zu den geeigneten Hilfsmitteln erschwert. Wenn sie ein Rezept für ein Heilmittel brauchen, also Krankengymnastik oder Logopädie oder was weiß ich, müssen sie von einem Arzt zum anderen laufen, weil der Arzt möglicherweise sein Budget schon ausgeschöpft hat und kein Rezept mehr ausstellt für die dringend notwendige krankengymnastische Behandlung. Also objektiv gesehen würde ich sagen, ist es nicht besser geworden, fühlbar. Aber subjektiv empfinden die Menschen ihre Situation als besser. Und das ist,
weil die Akzeptanz gestiegen ist.
Das ist, finde ich, ganz beeindruckend. Also das ist wichtig. Und da hat auch die Aktion Mensch einen ganz erheblichen Anteil geleistet. Wenn man sich die Geschichte anguckt von der Aktion Sorgenkind über diese erste große Öffentlichkeitskampagne, ich will kein Mitleid, ich will Respekt, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, mhm, bis hin heute zur Gesellschafter.de Kampagne, hat die Aktion Mensch zu diesem Bild in der Gesellschaft ganz erheblich beigetragen. Also alleine, dass sie ihren Namen verändert hat und aus Aktion Sorgenkind Aktion Mensch gemacht hat, zeigt eigentlich die Veränderung. Das ist eigentlich eine Veränderung, die wir auch auf anderen Ebenen innerhalb der Gesellschaft wahrgenommen haben. Das Standing oder die Rolle oder die Position behinderter Menschen in dieser Gesellschaft hat sich deutlich verbessert.
Das heißt, man kann auch den Schluss ziehen, dass neben der konkreten täglichen Arbeit, der Dienstleistung, der Unterstützung der Regionalgruppen auch die Kommunikation mit dem Rest der Öffentlichkeit eigentlich einen sehr hohen Stellenwert hat.
Eigentlich ja, aber da sind wir eben auf Organisationen wie die, wie zum Beispiel die Aktion Mensch angewiesen, weil ansonsten dieses Thema gerne zu Weihnachten genommen wird, aber das restliche Jahr doch dann eher vernachlässigt wird. Also um wirklich aufmerksamkeitsstark ein solches Thema in den Vordergrund zu stellen, braucht man schon so eine Organisation wie die Aktion Mensch.
Mhm.
Ansonsten, wie gesagt, gerne zu Weihnachten, aber außerhalb solcher eher emotionalen Phasen kommen sie mit dem Thema in den Medien so richtig gut nicht an.
Trotzdem, wenn sie ja auch im BVKM ihre eigenen Kommunikationsstrategien haben und auch mit den Mitgliedern kommunizieren, welche Wege haben sie da?
Ja, wir haben eine Zeitschrift, das Band heißt die, existiert jetzt mittlerweile auch schon 40 Jahre, mhm. hat eine Auflage von, ich glaube im Moment 21.000 Exemplaren.
Warum das Band?
Das
Welches Band ist da gemeint?
Dass ich also die Gründungsväter werden möglicherweise gedacht haben, sie brauchten irgendein Sinnbild dafür, dass diese vielen kleinen Ortsvereine, die sich in den Städten und Kreisen gebildet haben, eben im Bundesverband eine Gemeinschaft finden und untereinander verbunden sind.
Okay,
das wir greifen,
Band, das alle verbindet.
Ja, das mhm. Band verbindet alle. Wir haben jetzt dieses Thema zum Jubiläum aufgegriffen und haben uns von unseren Mitgliedsorganisationen ein Stück Band gewünscht. Wir haben Flaggenrohlinge gekauft und sie unseren Mitgliedern und ihren Einrichtungen zugeschickt, also insgesamt über 1.000. Und die werden jetzt in Kindergärten, Schulen, in Müttergruppen, in Werkstätten für behinderte Menschen, in Wohnheimen bemalt. Und wir werden sie zusammenknüpfen. Sie werden jetzt im Moment schon zusammengeknüpft und wir werden sie auf unserer 50-Jahr-Feier hier rund um den 1. Mai im Kleisthaus hier in Berlin, werden wir sie von allen möglichen Dingen abhängen, wo immer das möglich ist. Also und das ist dann sozusagen unser Symbol, die Verbindung der Organisation und der Menschen untereinander. Das ist also die Zeitschrift.
Kurz zu dieser Veranstaltung, jetzt wo Sie es erwähnt haben, wir hatten ja schon gesagt, 50 Jahre dieses Jahr, also es gibt Feierlichkeiten um den 1. Mai herum, also nicht nur am 1. Mai. Wie kann man daran teilnehmen?
Ja, also die Veranstaltung findet hier im Kleisthaus, im Ministerium für Arbeit und Soziales statt. Berlin, die Behindertenbeauftragte Frau Evers-Meyer hat uns eingeladen, die Veranstaltung in ihrem Hause durchzuführen. Und das wird am 30.04. mit einer Eröffnungsveranstaltung losgehen. Und dann schließt sich, also da werden wir natürlich auch so ein bisschen die Geschichte des Verbandes darstellen. Wir werden Zeitzeugen hören. Dann geht es über am 1. Mai in eine Tagung für Familien mit behinderten Kindern mit unterschiedlichen Themen. Wir haben im letzten Jahr auch mit Unterstützung der Aktion Mensch einen Schreibwettbewerb durchgeführt. Wir haben die Eltern behinderter Kinder Tagebuch geführt, haben diese Tagebücher eingereicht und eine Jury hat dann die herausragendsten Tagebuchbeiträge prämiert. Und wir haben einen Teil der Beiträge in einen Kalender wiedergeben können. Und wir werden auf dieser Veranstaltung zur Eröffnung dieser Elternfachtagung werden Schauspieler hier von der Berliner Schauspielschule werden diese Tagebuchbeiträge zum Teil vortragen. Das wird die Eröffnung dieser Veranstaltung sein. Und dann werden wir uns mit allen Themen beschäftigen, die Eltern beschäftigen. Das ist, welche Therapie braucht mein Kind? Nur nichts versäumen. Die große Frage, die junge Eltern insbesondere interessiert. Wie kann ich sicherstellen, dass ich alles tue, was meinem Kind nutzt, um seine Entwicklung voranzubringen? Bis hin zu, was wird aus mir selber als Mutter eines behinderten Kindes, also wo bleibe ich dann noch mit meinen Träumen, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Ideen von Familie, von Berufstätigkeit und dergleichen. Wir werden uns mit Urlaub beschäftigen, also alles das, alle Themen, die Familien interessieren, werden wir versuchen, auf dieser Tagung zu präsentieren. Mhm. In Vorträgen, in Diskussionsveranstaltungen und dergleichen. Und parallel dazu gibt es eine Veranstaltung, die richtet sich an behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter dem Titel Die Zukunft sind wir. Die wird in der benachbarten Grundschule stattfinden, wo wir eine sehr positive Aufnahme gefunden haben. Und da werden etwa 120, 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein ganz, ganz buntes Programm haben. Mhm. Von Gesprächsgruppen bis hin zu Modelleisenbahnen über Theater, Foto-AGs und alles Mögliche, was auch nur vorstellbar ist. Und das Besondere daran ist, keiner wird ausgeschlossen. Also die Behinderung und die Schwere der Behinderung ist völlig unbedeutend. Wir werden für jeden eine Teilhabemöglichkeit finden. Wir haben da schon Erfahrung in unserem Verband. Wir machen seit vielen Jahren, führen wir sogenannte Mädchenkonferenzen durch. Das ist jetzt ein spezielles Angebot für Mädchen, aber auch unsere Clubs und Gruppen führen solche Veranstaltungen durch, indem eben für jeden etwas dabei ist. Also noch, der kann noch so schwer behindert sein, der Mensch, er wird auch in dieser Veranstaltung seine Möglichkeit zur Beteiligung erfahren.
Im bereits schon erwähnten, also in dieser Partnerschaft mit dem Filmfestival von Die Gesellschafter, wenn sie ja dann auch vor Ort sein, also bei den Aufführungen der jeweiligen Stadt, das kriegen wir jetzt sicherlich nicht im Einzelnen zusammen, wo da was ist, aber wir haben ja...
In Berlin waren sie schon.
In Berlin war es schon, aber es zieht ja jetzt durch weit über 100 Städte und in ausgewählten Standorten werden sie ja dann sicherlich auch selber vor Ort sein, Diskussionen mit mitgestalten, gemeinsam mit dem anderen Partner des Filmes, die Autismus Deutschland.
Deutschland Autismus Deutschland, mhm,
ja. Genau. Was ein zweiter Aspekt ist des Films, den wir jetzt so nicht beleuchtet haben, aber der dort auch im Mittelpunkt steht. Zur Kommunikation, wir hatten das Band besprochen. Es gibt natürlich noch die Webseite bvkm.de, wo sich eine Menge Informationen auch finden. Haben wir noch eine. Was mich noch interessieren würde, ist so, wie Sie die Kommunikation innerhalb der Regionalgruppen organisieren. Also wie sozusagen die Kommunikation nach innen
funktioniert. So wie sie, jeder anständige Verein hat er natürlich einen Vorstand, der durch eine Mitgliederversammlung gewählt wird. Aber das sind sozusagen die Organe, die sie also auch in jeder juristischen Person, also insbesondere in den LVs, üblicherweise vorfinden. Unsere Landesverbände sind zusammengeschlossen in dem sogenannten Bundesausschuss. Das ist praktisch unsere Ländervertretung, die ihre Interessen dann auf die Bundesebene bringen, zum Teil auch den Verband, den Bundesverband kontrollieren. Also der Haushalt muss in den Jahren von der Ländervertretung genehmigt werden, in denen keine Mitgliederversammlung stattfindet. Beteiligungen müssen auch vom Bundesausschuss, also von der Ländervertretung genehmigt werden. Und ansonsten führt ein ehrenamtlicher Vorstand den Verband. Und er bedient sich einer Geschäftsstelle, die in Düsseldorf ihren Sitz hat und mit 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet und versucht eben dieses ganze breite Spektrum abzudecken. Wir haben dann unterschiedliche Arbeitsformen, in denen eben Austausch und Meinungsbildung innerhalb des Verbandes organisiert wird. Das sind Fachausschüsse, die zu bestimmten Fachthemen kontinuierlich arbeiten. Die werden für jede Legislaturperiode des Vorstandes berufen. Es gibt beispielsweise den Sportbeirat, der den wichtigen Bereich der sportlichen Aktivitäten für Menschen mit zerebralen Bewegungsstörungen organisiert, von der Übungsleiterausbildung über die CP-Spiele, wie wir es nennen, also Spiele für Menschen mit Zerebralparese. Dann gibt es diese Müttergruppe, Mütterwerkstatt nennt sich das. Da werden die Interessen und die Anliegen von Müttern behinderter Kinder organisiert und zusammengetragen. Wir haben einen Bereich, in dem Menschen aus Werkstätten für Behinderte unmittelbar selber, also Mitarbeiter, behinderte Mitarbeiter aus Werkstätten, ihre Interessen zusammenführen und versuchen, eben eine Meinungsbildung innerhalb des Verbandes voranzutreiben. Und dann haben wir Projektgruppen, die sich insbesondere mit Verbandsentwicklung beschäftigen. Also wenn wir sagen, wir wollen also jetzt den Bereich der Selbsthilfe stärker in den Vordergrund stellen, dann machen wir das sicher von der Geschäftsstelle aus und im Vorstand, aber wir versuchen eben, die Basis so breit zu gestalten, dass wir möglichst viele Menschen quer zu den Organisationsstrukturen unseres Verbandes einbinden. Und das machen wir dann über Projektgruppen. Das sind zusammengerufene Plattformen, auf denen sich eben Menschen aus Ortsvereinen, Landesverbänden, aus dem Bundesverband, Hauptamtliche und Ehrenamtliche finden und dann sich eben gegenseitig austauschen.
Mhm. Gibt's denn, aber das ist sozusagen die permanente Arbeit. Gibt's denn dann auch so, was weiß ich, so eine Jahrestagung?
Ja, natürlich, es gibt Jahrestagungen, es gibt zu Fachthemen natürlich jede Menge Tagungsveranstaltungen, also wenn es ums Wohnen geht oder wenn es um bestimmte Therapieformen geht, veranstalten wir Fachtagungen dazu und holen dann die Leute aus der ganzen Bundesrepublik zusammen.
Sind die denn nur für Mitglieder?
Nein, wir sind also eigentlich, wir bieten das immer auch natürlich vorrangig unseren Mitgliedern an, aber wir führen grundsätzlich alle Veranstaltungen offen durch. Mhm. Also wir haben ein Bildungsprogramm, das auch allen offen steht. Also da bieten wir beispielsweise Seminarveranstaltungen für unterstützt sprechende Menschen an. Das sind Menschen, die keine Lautsprache haben, die eben aufgrund einer zerebralen Bewegungsstörung sich nicht lautsprachlich verständigen können. Das ist ein ganz interessantes, wichtiger Bereich unserer Arbeit. Da bilden wir Leute aus, die eben alternative und unterstützte Kommunikationsformen anbieten und bringen auch nicht sprechende Menschen selber zusammen und auch Eltern, um Erfahrungen auszutauschen in einem Bereich beispielsweise. Also das ist die Bildungsarbeit, die wir machen. Dann haben wir einen Verlag. Also wir geben Fachbücher raus. Mhm. In drei unterschiedlichen Verlagslinien. Das ist einmal die Elternbasisinformationen.
Wie heißt der Verlag?
Verlag Selbstbestimmtes Leben Düsseldorf. Mhm. Also die Bücher sind auch über den Buchhandel zu beziehen, auch in Österreich und der Schweiz, also im ganzen deutschsprachigen Raum. Das sind einmal diese Elternbasisinformationen, mit der wir alles Wichtige versuchen, den Eltern zu vermitteln, die mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert sind. Therapie, Förderung, rechtliche Fragen, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Dann haben wir eine Reihe, die sehr praxisorientiert ist. Da versuchen wir, die Themen aufzugreifen, die eben in den Einrichtungen und Diensten, insbesondere bei den Mitarbeitern Fragen hervorrufen. Das kann die Auseinandersetzung sein mit Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die eben in einem hohen Maße eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfähigkeit. Also beispielsweise Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die eben eine sehr schwere Behinderung haben. Das können also Auseinandersetzungen fachlicher Art über Wohnformen sein. Das kann Pflege sein, also sehr praxisnahe Literatur, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft, ihre Arbeit besser zu tun. Und dann haben wir noch eine wissenschaftliche...
Oder auch den Eltern, um die Arbeit besser zu verstehen.
Das ist der Vorteil unseres Verlages, oder zumindest, nein, das ist nicht der Vorteil, sondern das ist das Programm. Wir versuchen dadurch, dass wir immer interdisziplinäre Themen, also wir versuchen die Themen immer interdisziplinär anzugehen. Also wenn wir ein krankengymnastisches Thema behandeln, dann ist das nicht für Krankengymnasten oder Krankengymnastinnen geschrieben, sondern das ist genauso gut für Erzieher, für Lehrer, für Ergotherapeuten und dadurch wird es auch verständlich für andere, also für Eltern beispielsweise. Also diese sozusagen zwischen die Fachrichtung zielende Ausrichtung des Verlages sorgt dafür, dass eine Sprache gesprochen wird, die so verständlich ist, dass es eben auch Eltern verstehen. Es sind Fachbücher, richten sich auch an Fachpublikum, aber dadurch, dass sie eben zwischen die Disziplinen zielen.
Durch ein Übermaß an medizinischem Vokabular die Sache
unnötig schwierig zu machen. Fachbücher gibt es ja genug. Ja, also das ist sozusagen das Spezifikum. Also wir versuchen auch unsere Seminarveranstaltungen so auszurichten, dass sie immer interdisziplinär greifen. Und nicht nur interdisziplinär, sondern auch die unterschiedlichen Sichtweisen mit einbeziehen. Also wenn wir über Krankengymnastik reden, dann reden wir aus der Perspektive der Krankengymnastin darüber, mit ihren ganzen fachlichen Angelegenheiten und Fragen. Aber wir haben immer auch eine Elternperspektive und wir haben eine Betroffenenperspektive. Also die behinderten Menschen selber, wenn sie denn sozusagen irgendwann in der Lage sind, aber über ihren eigenen Rehabilitationsprozess zu reflektieren, sind in diese Arbeit auch mit eingebunden. Mhm. Das ist eine einmalige Chance, das kriegen sie sonst nicht, ne? Also ansonsten gibt's die Fortbildung für die Disziplin und dann wird nicht rechts und nicht links geguckt, denn das ist das Besondere an unserer Arbeit. Die können wir natürlich auch machen, weil wir eben dieses Spektrum in dieser Breite abdecken, im kleinen Stil. Also das ist, da könnte man sicher oder müsste man wahrscheinlich mehr tun, aber mit 12 Leuten, so wie die Geschäftsstelle in Düsseldorf ausgestattet ist, sind wir eben auch sehr begrenzt.
Ja, aber man merkt, dass Integration und Teilhabe nicht nur ein hohes politisches Ziel ist, sondern auch die konkrete Arbeit sozusagen durchzieht und ein Leitbild zu sein scheint für die Arbeit des BVKM. Ich denke, wir sind jetzt so am Ende unseres Gespräches angekommen. Es sei denn, wir haben noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was wir unbedingt noch erwähnen sollten. Haben wir?
Also man könnte über diesen Verband unendlich viel reden. 50 Jahre ist eine lange Zeit und wir haben mindestens noch so
aber
viel
wer
vor
weiter,
uns.
Ja, aber wer da Lust hat, sich weiter zu vertiefen, kann das ja tun und unter Umständen vielleicht auch in Berlin auf dieser Veranstaltung teilnehmen oder eben, wie schon erwähnt, bei einer der das Filmfestival begleitenden Veranstaltungen mit reinschauen und sich auch den Film anschauen, über den wir hier gesprochen haben. Ihr Name ist Sabine. Nichtsdestotrotz, dieser Podcast endet hier. Ich bedanke mich, Müller-Fehling, für die Ausführung.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Und ich bedanke mich auch sehr wieder einmal für das Zuhören hier bei Die Gesellschafter. Das war's. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Ausgabe von diegesellschafter.de, der Podcast. Ja, und bis dahin, bis bald und tschüss.